Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Kommst du da irgendwie rein? Suche Frieden mit Menschen auf meinem Weg. Das ist das, ja, konkrete Thema, dieser Abschnitt für heute. Und ich habe bei der Jahreslosung gemerkt, wenn man da einmal anfängt, drüber nachzudenken, gerade dieser Bereich, der ist so breit und es gibt so viele unterschiedliche Facetten. Es ist einfach gut, sich ja auf einen konkreten Bereich zu konzentrieren. Die ja, theologische Grundlegung, die haben wir uns Anfang des Jahres auch schon einmal angeschaut. Und jetzt wollen wir uns von dem leiten lassen, was wir eben in der Lesung gehört haben. Ja. Schaffst du es noch? Oder? Ja, kannst du ja mal probieren. Wenn das. Bitte? Nee, den PowerPoint. Ja, ich mach einfach mal und Sie haben das dann vor Augen, was ich rausgesucht hatte. Probieren? Ah, so. Okay. Damit wollte ich nämlich anfangen. Und zwar hatte ich ein Bild vor Augen und ich weiß gar nicht so genau, ob das irgendwo mal passiert ist, aber ich kann es mir einfach gut vorstellen. Stellen Sie sich vor, in einem Gebirgstal in den Alpen, das vor einem kleinen Fluss durchzogen wird, da passiert Folgendes. So nach heftigen Regenfällen, da stürzen die ersten Bäume in den angeschwollenen Fluss. Etwas weiter unterhalb, da verkanten sie sich flussabwärts an einer besonders engen Stelle zwischen den Felsen. Und ja, während der folgenden Tage, wo es viele Regenfälle gibt, da treiben immer noch mehr Hölzer, verschiedenes Treibgut gegen diese blockierte Stelle und setzen sich dazwischen fest. Und dann wird der Durchlass für das Wasser immer enger. Und in der nächsten Zeit kommt noch mehr runter und es sammeln sich immer noch mehr Äste, Blätter, die der kleine Fluss ständig mit sich treibt. Und die enge Stelle wird so eng, dass so ein natürlicher Staudamm entsteht, oberhalb ein kleiner See sich aufstaut, der mit der Zeit immer mehr anschwillt. Und dann eines Tages, so war es so meine Vorstellung, ein Gewitter und noch mehr Wasser kommt runter und dann bricht diese Blockade mit einem großen Krachen auf und tosend rollt die Flutwelle mit all dem Treibholz ins Tal runter und ja, man kann sich vorstellen, so stelle ich es mir zumindest vor, reißt auch so manches dann mit sich. Und aus dem Abstand heraus würden vielleicht manche dann sagen, wenn das so passieren würde, ja, wenn jemand das zu früh genug erkannt hätte und hätte dieses blockierende Holz da rausgenommen, aus dem Weg geräumt. Ja, und Sie ahnen, warum ich das erzähle als Bild am Anfang. Ich hatte das so vor Augen bei dem, was wir eben auch von dem Paulus gehört haben. Da redet Paulus ja nicht allgemein in die Gesellschaft hinein, sondern gerade zu den Menschen, die in einer Gemeinschaft zu Christus gehören, die mit ihm leben wollen und um ihre Mitte wissen. Und auch solche Gemeinschaft, und das gilt nicht nur für die Gemeinde in Ephesus damals, sondern das zieht sich quer durch die Berichte des Neuen Testaments, die wird nicht ausgenommen, dass der Friede brüchig und angreifbar wird. Weil Dinge sich verkantet haben, so könnte man es in dem Bild sagen, nicht einfach gelöst werden können, weil Gefühle sich angestaut haben, nicht abfließen können. Paulus redet hier zu Menschen, die ja schon um eine verbindende Kraft wissen. Die sagen, wir gehören zu Christus, wir wissen um die Mitte und unser Verhalten soll der Gemeinschaft in Christus entsprechen. Und jetzt lässt sich das ja leicht sagen, wenn man das so von dem Paulus hört. Aber wir wissen alle, wie schwer das in der Realität fällt. Weil wir nicht nur in Christus leben, sondern auch in einem Lebensraum, der sehr intensiv ist und in dem wir miteinander leben und auch arbeiten. Ja, und das war in dieser Gemeinde damals nicht anders als auch im ersten Jüngerkreis, den Jesus sich ja nicht durch Zufall ausgewählt hat. Als sollte das schon ein Abbild sein auch der künftigen Gemeinde, die vorzufinden ist. Diese Unterschiede, manchmal Gegensätze, Temperament, Überzeugungen, in Prägung, in persönlicher Geschichte, in empfindlichen Stellen oder dicker Haut. Persönliche Bedürfnisse, die in entgegengesetzte Richtungen gehen. Und das gilt ja nicht nur für das Zusammenleben in den Gemeinden, sondern auch für die anderen Lebensbereiche, die Partnerschaft und Ehe, die Familie oder eben auch in der Arbeitsstelle. Und ich finde das so tröstlich, und das ist so das Erste, was ich sagen möchte, dass einfach Paulus ganz selbstverständlich voraussetzt. Wir sind nicht in der Lage, keine Fehler zu machen, nicht aneinander schuldig zu werden. Ist uns das wirklich bewusst? Das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist das Normale. Und wenn wir uns das nicht zugestehen, dann betrügen wir uns selbst und setzen uns und auch andere im Grunde permanent unter Druck. Und Sie wissen ja selbst, das muss ja nicht so dramatisch sein, wie vielleicht dieses Bild vom Gebirgsbach. Wo Menschen den gleichen Raum miteinander teilen, sich engagieren, aber vor allem auch ihre persönliche Kraft da hineinlegen. Und gerade dann, wenn es etwas Persönliches ist, was ich da hineinlege. Ja, da passiert es immer wieder. Falsch gewählte Worte, eifrige Alleingänge, war doch nur gut gemeint. Unverständliche Reaktionen, Enttäuschungen, Verletzungen, die vielleicht gar nicht so beabsichtigt waren und oft auch nicht bemerkt. Jemand fühlt sich angegriffen oder auch übergangen, ohne dass es zur Aussprache kommt. Und wenn Versäumnisse und konkrete Schuld auf der einen und Ärger auf der anderen Seite einmal anfangen, sich aufzutürmen, so langsam, so nach und nach, und den Weg zueinander blockiert haben, dann bleiben eben auch Kleinigkeiten, die sonst nicht solche Auswirkungen haben, da drin hängen. In diesem Knäuel, und immer mehr sammelt sich an, ohne dass es so direkt auffällt, bis dann jemand total dicht macht. Das sind im Bild gesprochen solche Baumstämme, die quer sitzen, die uns untereinander blockieren. Oder manchmal auch nur, wie sagt Jesus, der Splitter im Bruder des anderen. Oder ist es mehr der Balken in meinem eigenen Auge? Und es kommt irgendwann zum Bruch, bei dem alle verwundert aufschauen und sich fragen, wie konnte das passieren? Vielleicht denken Sie gerade an eine Beziehung, in der Sie so etwas erlebt haben. Und es ist doch oft gar nicht so einfach herauszufinden, an welcher Stelle sich damals vielleicht dieser Balken angefangen hat, querzulegen. Das Ende, das haben wir klar im Blick. Aber wie hat das eigentlich angefangen? Paulus macht zuallererst deutlich, Schuld und Fehler, die immer wieder untereinander geschehen, die können eine große Macht gewinnen, wenn sie liegen bleiben und nicht angepackt werden. Wenn der Fluss nicht immer wieder bereinigt wird. Und er weiß um die Sprengkraft der Schuld, aber auch der Emotionen, die daraus entstehen. Und Sie haben es ja eben gelesen, das Wort Zorn, das taucht hier mehrfach auf. Und er weiß auch darum, dass der Widersacher, der Teufel, seine größte Freude daran hat, gerade dadurch die Gemeinde kaputt zu machen. Er sagt, haben wir eben gehört, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch Zorn unter euch Raum zu gewinnen, so haben wir gehört. Und dass das geschieht, dass Zorn entsteht, das gehört zu Menschen, zu uns Menschen. Das eigentliche Problem ist die Art, wie wir damit umgehen. Und da tun wir uns oft so schwer, was wir da spüren, untereinander anzugehen, ehrlich anzusprechen, legen es lieber erstmal beiseite, dass es sich irgendwann vielleicht auch von selbst erledigt. Manchmal haben wir die Hoffnung. Lass mal Gras drüber wachsen. Aber es braucht einen bewussten Schritt und das ist so schwer. Es kostet auch Zeit und Kraft. Aber gibt es dazu wirklich eine Alternative? Es kostet doch vielleicht viel mehr Kraft, so etwas, dass wir es mit uns tragen. Und wir kennen das vielleicht bei jeder Begegnung, es sorgfältig zu umschiffen, bloß nicht anzusprechen. Das kann so anstrengend sein und so viel Kraft kosten. Oder sich lieber direkt aus dem Weg zu gehen. Innerhalb eines Raumes. Es gibt noch einen Grund, warum gerade hier der Weg zueinander, die Versöhnung zum Kern unseres Glaubens gehört. Machen Sie sich doch bewusst, der Kern dieser Mission Gottes zu uns ist doch Versöhnung. Dass Jesus gekommen ist, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Und wie sehr muss es ihn treffen, ja verletzen, wenn sich Menschen nach diesem Weg, den er gegangen ist, untereinander diese Versöhnung verweigern. Und so verstehe ich diesen kurzen Satz, den wir eben gelesen haben. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Wie traurig muss Gott das machen? Aber ich bin mir auch sicher, dass er ganz genau weiß, wie schwer das ist. Doch damit diese bewussten Schritte gelingen, liegt zuvor noch ein innerer Weg vor uns. Eine Haltung zu diesem Menschen, die uns überhaupt erst den Weg bereiten kann. Und ich möchte jetzt kurz beschreiben. Das eine, ich möchte einen anderen Blick suchen, als den, den ich in meinem Ärger zunächst habe. Nämlich einen Blick mit Gottes Augen. Was heißt das? Ich habe gemerkt, wenn ich anfange, über einen Menschen nachzudenken und sage, ich will glauben, dass du Gott mit diesem Menschen eine mindestens genauso lange Geschichte hast wie mit mir. Sie mögen jetzt schmunzeln, manchmal stelle ich mir vor, wie dieser Mensch früher als kleines Baby auf dem Arm der Mutter war und ich sage, Gott, du warst dabei und du hast die ersten Laufversuche kennengelernt. Du hast gesehen, wie er sich abgerackert hat in der Schule mit seinen Noten. Gott weiß das. Er hat genauso eine Geschichte. In den unterschiedlichen Momenten hat er ihn, hat er sie begleitet, gekannt, auch von Herzen geliebt. Und ebenso ist er traurig über diesen Menschen, wenn er und sie das Ziel verfehlt. Und wenn ich darüber im Gebet mit Gott spreche, dann merke ich auf einmal, wie ich einen anderen Blick auf diesen Menschen bekomme. Nämlich diesen Blick durch Gottes Augen. Das Zweite, das daraus folgt, ich mache mir klar, dass ich ja oft nur einen Bruchteil von diesem Menschen weiß. Nur die Außenansicht. Was steckt denn dahinter? An Sorgen, an Nöten oder auch an Werten, die jemand zu verteidigen sich bemüht. Vielleicht mit Mitteln, die ich überhaupt nicht vertragen kann. An Erfahrungen, die ihn so handeln lassen. Und das kann mir helfen, dass ich keine abschließenden Urteile fälle, sondern dieses Bild offen halte und erwarte, dass sich in der Begegnung etwas verändert. Und dann möchte ich mir klar machen, und das ist das Dritte, was mir dieser Mensch eigentlich bedeutet, was ich ihn an ihm doch schätze und wertvoll finde. Und dann geht es mir gar nicht mehr allein um mich, dass ich der Stärkere aus dem Konflikt hervorgehe, sondern es geht mir darum, unsere Beziehung zurückzugewinnen. Und wenn das einmal Klick gemacht hat, dann ist es ein anderes Vorzeichen. Paulus sagt hier, vergebt euch gegenseitig. Ich glaube, wer vergeben möchte, dem geht es nicht darum, über den anderen zu siegen, sondern darum, den anderen zu gewinnen. Und wenn ich so denken kann, dann kann ich auch nicht still auf dem Fehler sitzen bleiben, weil es möglicherweise sogar gut tut. Dann muss ich dem anderen nicht auch in gekränkter Eitelkeit den Kopf waschen, sondern möchte ihm nachgehen und dann in Liebe aber auch klar das ansprechen, was zwischen uns liegt. In dem Wunsch, dass das zerbrochene Verhältnis wiederhergestellt wird. Und mein Gegenüber wird es im Gespräch spüren, ob ich mit dieser Haltung an jemanden herangehe. Und vielleicht kann er oder sie erkennen, gerade weil du eben nicht geschwiegen hast, merke ich, dass ich dir nicht egal bin, dass ich dir wichtig bin. Wenn das angekommen ist, dann steht auch solch ein schwieriges Gespräch unter einem guten Vorzeichen. Und schließlich möchte ich mir noch eins klar machen: In jedem Konflikt, in jedem Ärger, in jedem Streit steckt auch eine wichtige Botschaft Gottes an mich. Denn ich bin ja ebenso Teil der Beziehung. So wie sie gerade ist, das ist niemals nur eine Einbahnstraße. Nur ist diese Botschaft jetzt eingepackt in eine ziemlich stachelige Hülle. Und wir haben hier lauter Esskastanienbäume. Und wenn man dann im Herbst hingeht und möchte diese Früchte aufheben, dann kann es sein, dass man sich erstmal kräftig in die Finger sticht, weil dieses Wertvolle innen drin, was hinterher sehr schmackhaft sein kann, in diese Stacheln eingepackt ist. Ich glaube, dass wir manche wichtigen Botschaften an uns nicht bekommen, ohne diese Stacheln, mit denen wir uns erstmal auseinandersetzen müssen. Ja, Sie merken, manchmal braucht es lange Zeit, sich das alles bewusst zu machen und sich dann auch bewusst dazu zu entscheiden, einen ersten Schritt zu gehen. Paulus erwähnt hier noch einen konkreten Schritt, der ihm besonders wichtig ist, dass wir untereinander die Kraft der Versöhnung auch leben können. Er schaut besonders, wir haben es eben gehört, auf die Macht der Worte, der offenen und auch der verborgenen. Ich fasse diese Sätze nochmal zusammen. Er sagt, sagt einander die Wahrheit, verzichtet auf schlechtes Gerede und lästern übereinander. Und dann diesen Satz, den ja viele kennen, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Einander ehrlich den Ärger, die Verletzung, auch den Zorn sagen. Gerade das ist ja nicht das Erste, was wir tun in so einer Situation. Und er macht sich der Ärger über den jemand zunächst mal hintenrum Luft. In Gesprächen über den anderen, über jemanden. Ohne dass der Betroffene dabei ist und da was zu sagen kann, überhaupt was davon mitbekommt. Und ich glaube, wir rutschen da oft deshalb so schnell hinein. Das müssen Sie mal drauf achten, weil wenn man über jemanden anderen redet, dann entsteht plötzlich eine ganz eigene Art der Nähe zwischen diesen beiden Personen, die sich nämlich einig sind über jemand anderen. Manchmal sogar, obwohl man sich sonst gar nicht so viel unterhält. Das ist die Falle. Und das Problem ist, dass es dann eben doch oft ankommt, eher auf indirektem Wege, denn die Verbindungen sind ja verzweigter, als man es denkt. Und gerade im Zeitalter von E-Mails, wo dann unten noch der ganze Schwanz der Kommunikation dranhängt. Wir hatten letzte Woche so einen Fall. Und dann wird jemand zusätzlich oben ins CC gesetzt, ganz unbedacht, und kann auf einmal all das mitlesen, was unten geschrieben wurde. Die digitalen Medien haben eine unglaubliche Chance, aber auch ein ganz großes Risiko, dass die Worte nach hinten losgehen. Ich habe mir vorgenommen, das zu sagen oder zu schreiben, wenn überhaupt, was ich jemandem auch persönlich sagen würde. Vielleicht ist das manchmal auch ein guter Filter für das, was wir so von uns geben, zu jemandem, der gerade nicht da ist. Würde ich das demjenigen auch persönlich so sagen, dann darf ich das sagen. Und dann tu es aber auch. Lass es nicht so weit kommen, ermahnt Paulus hier. Spätestens der letzte Gang mit deinem Ärger an diesem Tag soll sein zu dem, der mit deinem Ärger zu tun hat. Lasst das und das bald, bevor die Wege zueinander unpassierbar werden. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das geht nicht immer innerhalb von 24 Stunden. Ich verstehe diesen Rat im Sinne einer Dringlichkeit. Lasst es nicht liegen. Lasst es nicht liegen. Und viele haben sich das bewusst vorgenommen. Das kann manchmal auch bedeuten, dass man spät abends noch eine E-Mail schreibt, bevor man schlafen geht. Eine versöhnliche. Dass man noch einen Anruf tätigt oder vielleicht noch länger vor dem Einschlafen miteinander redet. Als Jesus einmal mit seinen Jüngern genau über dieses Thema spricht, da betont er, dass die wichtigste Form eines solchen Gespräches die unter vier Augen ist. Denn hier fühlt sich jemand nicht vor versammelter Mannschaft vor ein Gericht gestellt. Wir tun uns so schwer, einander in Liebe aber die Wahrheit zu sagen. Und zwar beides. Ich glaube, es ist mit die größte Herausforderung von christlicher Gemeinschaft, das zu praktizieren, miteinander in dieser Ehrlichkeit umzugehen. Aber es liegt auch ein großer Segen darauf und es kann sogar dazu führen, wie Paulus es sagt, dass wir im Glauben ermutigt werden. Wenn wir uns das noch einmal anschauen, dann stellt sich schon die Frage, was überhaupt gibt uns denn die Kraft zu diesem schweren Weg, zu einem versöhnten Miteinander? All das wäre ein bloßer Appell. Das könnte man vielleicht jetzt überall auch lesen und nachhören, wenn uns nicht selber immer wieder klar würde, wie sehr wir aus der Vergebung von Gott her leben und wie er uns trägt und wie er uns immer wieder die Hand gibt und Hand reicht. Und dieser Satz, den ich eben zitiert oder den wir gehört haben, der geht bei Paulus ja noch weiter: Vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Jesus erzählt einmal vor seinen Jüngern so ein Gleichnis, so eine Geschichte, der sogenannte Schalksknecht. Da wird ihnen das so vor Augen geführt. Da hat jemand gerade einen großen Schuldschein entlassen bekommen und er geht raus und trifft seinen ersten Schuldner und haut ihm gleich die Schulden um die Ohren. Und dann sagt Jesus, wer so lebt, der fällt aus dieser Gnade heraus. Und wir werden heute auch wieder diesen Satz im Vaterunser sprechen und machen wir uns das bewusst, was das bedeutet. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch vergeben unseren Schuldnern. Wenn wir das ehrlich beten, dann können wir nicht den Weg der Verurteilung gehen, von der Gott uns längst befreit hat. Den Weg der Vergebung statt der Abrechnung. Und wenn uns das gelingt, wenn Gott das schenkt, dann kann noch so viel er unter uns entstehen lassen. Jetzt habe ich von Vergebung und Versöhnung gesprochen. Ich glaube, Versöhnung ist nicht immer möglich, weil es auch die andere Seite braucht. Jemanden vergeben, da habe ich zunächst Gott als Gegenüber. Und auch wenn mir die andere Seite verweigert ist, ist es möglich, einem Menschen vor Gott zu vergeben und sich von dieser Last zu befreien. Und deshalb möchte ich zum Schluss, und das ist mir wichtig, dazu auch noch etwas sagen. Ich habe gesagt, es gibt zur Versöhnung keine wirkliche Alternative. Nun gibt es aber auch das, was die Realität nur zulässt. Und dazu gehören Situationen, wo Wege auch nach langem, ernsthaftem Ringen nicht wieder zueinander führen und zusammen weiterführen, weil die Bereitschaft zur Versöhnung auf der anderen Seite trotz allen Schritten nicht da ist. Oder weil jemand merkt, ich muss mich selber schützen. Und das bedeutet für mich, nur den Abstand zu nehmen. Schützen vor neuen Verletzungen, die auf einem gemeinsamen Weg nur kommen würden. Oder weil zwei erkennen, und das ist auch so ein Beispiel, dass die Unterschiede so grundlegend sind, dass es so viel Kraft kosten würde, sich immer wieder zusammenzuraufen, dass dann zwei Menschen sagen, dann müssen wir einfach auch getrennte Wege gehen. Kann es aus Gottes Sicht auch eine Möglichkeit geben, auf getrennten Wegen zum Frieden zu kommen? Es gibt in der Bibel einige Beispiele, wo das tatsächlich im Frieden gelingt. Wo so ein Abraham und ein Lot da auf der Anhöhe stehen und sie halten sich, sehen, wie ihre Hirten und Herden sich aufreiben auf diesem engen Raum. Und was sagt der Abraham da zu seinem Neffen? Das Land kann uns beide zusammen nicht fassen. Gehst du zu Rechten, gehe ich zu Linken. Aber da, wo der eine Hilfe braucht, ist der andere für ihn wieder da. Im Neuen Testament geht es in der Apostelgeschichte um den großen Streit der Mission zwischen Paulus und der Jerusalemer Gemeinde, die Bedeutung des jüdischen Gesetzes. Und da erleben wir auch, wie Menschen im Frieden getrennte Wege gehen, aber sich auch entlassen und sagen, das ist unser Weg zum Frieden, dass wir einander freigeben. Aber umso mehr dürfen wir auch darum ringen und uns daran freuen, wenn es gelingt, dass Wege wieder zueinander führen. Diese Wege, die können äußerlich so kurz sein, manchmal mit einem Menschen, der nicht weit weg wohnt. Aber der innere Weg, das haben wir vielleicht auch gemerkt heute, der ist oft so lang. Ich möchte heute auf eine ungewöhnliche Weise die Predigt schließen. Genau das hat der Discounter Penny vor 2 Jahren in einer Werbung zu Weihnachten. Man kann darüber sehr geteilter Meinung sein, wie die Discounter zu Weihnachten Werbung machen. Aber ich finde, in sehr beeindruckende Bilder gefasst, was das für ein langer Weg sein kann auf dem Weg zur Versöhnung. Manchmal bringt ja so etwas die biblische Botschaft noch treffender auf den Punkt.